Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Review zu WWE NXT TakeOver in your house. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, ich hätte jetzt auch gern, dass du so eine Ansage machst wie Michael Hayes.
Ganz im Ernst, ich mag das ja. Also ich kenne die ganzen Trailer, die da gelaufen sind, natürlich noch von damals. Und ich fand diesen Einstieg in den Pay-Per-View mit NXT for nearly a decade, a revolutionary force in sports entertainment, fand ich total nett zu Beginn. Und ich habe auch, als sie dann diese Match-Ankündigung gemacht haben, wo die dann diese 5 Matches vorgestellt haben, auch mit dieser alten Musik, weißt du, mit diesem das fand ich mega cool. Da war ich direkt wieder zurück in den 90ern und habe festgestellt, Mann, bist du alt. Aber schön war's trotzdem.
Das ist krass, weil ich sag mal, ich habe da natürlich nicht diese Assoziation und kenne halt vieles davon nicht. Aber auch wenn ich da nicht das so verbinden kann wie du, merke ich, dass da ganz, ganz viel Liebe zum Detail drin steckt.
Ja.
Und das ist irgendwie ziemlich cool.
Ja, das mochte ich sehr. Natürlich Doc Hendricks, Michael Hayes, inzwischen, wie der aussieht inzwischen, ey, alter Schwede. Ne? Aber es ist eben Doc Hendricks irgendwo. Also Michael Hayes natürlich. Also Doc Hendricks war ja seine Persona, als er dann zur WWF gegangen ist. Dafür war es, ansonsten ist es natürlich Michael Hayes. P.S. Hayes, perfectly sexy. Ansonsten, wir haben das erste Mal seit Ewigkeiten wieder, jede Menge Zuschauer in der Arena gehabt. Also irgendwie 300-400 Zuschauer. Und das war was, was natürlich auch wiederum zur Stimmung beigetragen hat hier im Capital Wrestling Center, im Performance Center. Wie hat dir das gefallen, dass wir plötzlich wieder Fans in der Halle gehabt haben?
Das mochte ich erstmal. Also ich fand's gut natürlich. Ich wusste das auch übrigens gar nicht. Also ich wusste es erst, als ich das Event angemacht habe. Und habe gedacht, ach, guck mal, ist doch schön, ein bisschen Indie-Wrestling-Flair oder auch vielleicht viel mehr Fans als in manchen Indie-Wrestling, als bei manchen Indie-Wrestling-Events. Das mochte ich dann. Muss trotzdem sagen, dass mich die Crowd manchmal ein bisschen enttäuscht hat, wenn ich sogar ehrlich bin. Ich dachte jetzt gerade dafür, erste Mal wieder NXT mit richtig Fans und sowas, ich dachte, die wären heißer.
Das stimmt. Aber man weiß es nicht. Also ich habe ja auch immer so den Ansatz, dass eigentlich, nachdem man jetzt so eine lange Zeit ohne Live-Entertainment gehabt hat, dass man da vielleicht ein bisschen heißer mit dabei sein sollte und ein bisschen mehr Emotionen noch reinbringen sollte. Wir hatten das ein paar Mal, es gab auch ein paar Mal NXT-Chants und so, aber ja, gab auch zwischendurch recht ruhige Phasen irgendwo. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Man weiß es nicht. Ansonsten, wir hatten 5 Matches auf der Card, die werden wir heute natürlich hier besprechen und für euch ein bisschen reviewen. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach an, oder willst du noch irgendwas hier zu dem Generellen drumherum sagen?
Ich kenne ihn natürlich nicht von damals, aber ich finde ihn sehr unterhaltsam, den Todd Pettengill. Den mag ich sehr gerne. Und ich habe auch im Internet sehr, sehr viel Positives über ihn gelesen, wo alle geschrieben haben, Mann, der macht das richtig gut. Thema richtig gut. Was nicht richtig gut war, war dieses komische Playback-Gesinge da am Anfang.
Wow. Ja, das war auch sehr peinlich. Also Naomi Fox hat ja da gesungen und die offensichtlich gewartet hat darauf, dass es losgeht und dann anscheinend irgendwie, ich weiß nicht, ob die ein anderes Lied auf den Ohren gehabt hat oder ob einfach diese Verzögerung so groß gewesen ist, aber ich glaube, das kommt in die Liste der schlechtesten Playback-Performances, die wir jemals bei einem Wrestling-Event gesehen haben, weil die war ja komplett, da passt ja nichts zusammen irgendwo.
Ja, das war also, wie wenn du einfach so einen Podcast komplett zeitversetzt schneidest, alles komplett out of sync. Also so war es.
Genau.
Ja, na, nicht schlecht. Richtiger Meta-Gag.
Ja, aber so richtig. Todd Pettengill fand ich auch ganz gut. Auch er war ja auch sehr selbstironisch, ne, die ganze Zeit. Das war ja alles auf sein Alter gemünzt irgendwie. Hier, wir haben hier noch eine Zusammenfassung on tape irgendwo und so. Todd, wir haben keine Videotapes mehr. Ah, ich bring das einfach in den Ü-Wagen. Da haben die schon noch einen Videorekorder und so.
Also alles dumme Gags, aber mit Herz.
Ja. Eigentlich so ein bisschen hier wie bei uns. Du machst ja auch immer Witze über mich, dass ich hier noch irgendwie die Tape-Trading-Geschichte so ein bisschen da. Aber ich habe einen schöneren Bart als Todd Pettengill. Das war das Einzige, was mich wirklich abgenervt hat.
Ja, das ist so ein komisch unangenehmer Bart irgendwie.
Ich habe mir da in dem Moment nur gedacht, Mensch, gut, dass der immer ein Mikrofon vorm Gesicht hat. Naja, kommen wir hier zum Geschehen im Ring. Ich habe es gerade angesprochen. Wir hatten 5 Matches und den Anfang machte das 6-Man-Tag-Team-Match Winner Take All um die NXT North American Championship und um die NXT Tag Team Championships. Bronson Reed, Wes Lee, Nash Carter, MSK, treffen auf den Legado del Fantasma, Santos Escobar, Joaquin Wild, don't call him Phoenix, und Raul Mendoza natürlich. Und wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Das wäre eigentlich eine gute Wahl für einen Opener. Irgendwie, da haben wir schon in den Predictions so ein bisschen drüber gemutmaßt. Und das war es dann im Endeffekt auch. Es war eigentlich genau das Match, was wir hier uns davon erwartet haben. Es war am Anfang ein bisschen langsam. Am Ende ging es dann ordentlich zur Sache mit ganz vielen Tag-Team-Manövern, ordentlich Action. Ein bisschen langsamer. Ein bisschen,
also, wenn ihr jetzt mal den Anfang anguckst mit diesem typischen, wir könnten uns erstmal gegenseitig aus und kontern in Saltos, das war jetzt nicht langsam.
Ich meine da auch eher so im Sinne von, da wurde dann halt so ein bisschen rumgecatcht, ohne die großen den großen Impact auf den Rest des Kampfes zu haben irgendwo.
Das stimmt.
So, das meine ich damit. Und am Ende war es dann eben so, dass dann ging es wild durcheinander und dann haben die Babyfaces die bösen Jungs vom Legado hier auseinandergenommen und konnten dann eben ihre Titel verteidigen. Kai, wie siehst du das Match? Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, dass wir hier ein bisschen auseinanderliegen mit unserer Meinung.
Ja, also zum einen mochte ich erstmal, dass auch MSK und Reed Matching Gear hatten. Das fand ich sehr toll, das kleine Detail. Das mochte ich. Und natürlich, ich bin halt großer Fan von so Anfängen, ne? Wenn dann nochmal, und dann wird nochmal gekontert und dann irgendwie die Hetze sah und dann landet er trotzdem auf den Füßen und hin und her und damit kriegst du mich. Aber ist auch so ein typischer Indie-Wrestling-Anfang, ne?
Das total.
Das hat man ganz, ganz oft schon gesehen. Und ich mochte auch, dass man direkt Gas gegeben hat. Ich weiß gar nicht, was es war, aber dieser komische, krasse Move von Wild in der Ringecke, wo er dann irgendwie so ein Salto aufs oberste Seil gemacht hat und dann damit irgendwie so zurückzufedern, wo ich mir auch gedacht habe, nicht schlecht. Also generell haben sie hier gerade, was so die Highflyer-Fähigkeiten angeht, gerade natürlich mit MSK und mit Wild und Mendoza, da wurde sehr schön und sehr viel mitgearbeitet, das mochte ich. Und am Anfang war da auch noch fast so ein bisschen Comedy drin, gerade mit, wenn dann Reed eingetaggt wird und ach nee, ich will gar nicht oder sowas. Das war dann schon okay. Und wir hatten es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, wo ich dir auch zustimmen muss, um da vorwegzugreifen. Es hatte jetzt nicht diese große Story oder sowas, ne? Also es war jetzt nicht dieser große Aufbau mit, oh, dann passiert das und dann kommt das große Hot-Tag oder sowas. Man hatte mal so ein kurzes Hot-Tag von Reed. Das war dann aber auch nicht so mega besonders. Mir ging es hier wirklich darum, das war ein 13-14-Minuten-Match, ein richtiger Sprint mit vielen coolen Aktionen, auch dass Reed und MSK extrem viele Tag-Team-Aktionen, also zu dritt auch gezeigt haben, was ich mochte. Wie dieses eine mit diesem, ach, dieser Poetry in Motion, ich knie mich hin, der andere springt auf mich drauf, springt irgendwie über Reed drüber.
Dieser Bocksprung quasi oben drüber nochmal, wo dann einer vom Legado da in der Ringecke hing und der ist dann oben drauf gesprungen.
Genau, sowas zum Beispiel, dann dieser gestandene 450 von Wild war es, glaube ich, wo dann Escobar und Mendoza mitgeholfen haben. Das hatte jetzt, wie gesagt, nicht die größte Story, aber da gab es viele Aktionen, die man auch in so ein Highlight-Reel reinschneiden könnte und das finde ich für einen Opener eigentlich ganz cool.
Das ist eben wirklich so ein bisschen die Frage. Also ich habe gemerkt, dass ich das irgendwie alles ganz spaßig finde, was sie mir da präsentiert haben. Das war so ein bisschen wie ein Wrestling gewordener Actionfilm. Es ist unheimlich viel passiert. Es gab wirklich tolle Aktionen, auch gerade Wes Lee, was der da für Aktionen auch immer wieder gezeigt hat. Auch sehr innovative Aktionen von beiden Teams, die wir hier gehabt haben. Was ich beispielsweise sehr mochte, wie dann Wes Lee einmal den Pinfall aufgebrochen hat, indem er quasi einfach übers Toprope gesprungen ist mit einem Flip und sich und seinen Gegner dann quasi auf den Pinfall geworfen haben. Mochte ich sehr gern. Also da waren ein paar sehr, sehr kreative Spots dabei. Aber tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich es nicht geschafft habe, irgendwie eine emotionale Verbindung zu diesem Match herzustellen, sondern ich habe gesagt, hey, das ist alles cool, das macht alles Spaß, aber ich habe nicht wirklich mitgefiebert, auch weil ich nie das Gefühl gehabt habe, so richtig, dass der Titelwechsel stattfinden könnte, einfach weil für mich diese Phase gefehlt hat, wo der Legado wirklich drückend überlegen ist. Und stattdessen war es ja dann am Ende sehr, sehr deutlich, finde ich, dass man hier den Babyface und speziell natürlich Bronson Reed den Sieg gegeben hat. Also MSK und Bronson haben ja wirklich dann den Legado einen nach dem anderen auseinandergenommen. Und man hat ja auch wieder dieses Squish aufgegriffen, was wir ja schon in den Vorwochen gesehen haben, wo dann wer war es nochmal? Santos Escobar war es, der sich draußen den Gürtel genommen hat, nochmal in die Kamera gepostet, so, haha, jetzt reicht's, ne? Jetzt werde ich sie schlagen. Und im nächsten Moment kommt dann eben Bronson Reed angelaufen, wie die große Walze, macht ihn platt und squasht ihn quasi durch die Absperrung und durch das Plexiglas und was da alles noch mit einhergeht.
Übrigens, und, also kurz dazu, um da so ein bisschen elitär zu sein, das war mir zu sehr gewollt. Also, weil, ich hab's ja auch in den Predictions gesagt, es war halt klar, dass dieser Spot kommt und auch das mit dem, ich nehme mir jetzt einfach mitten im Match ohne jeglichen Grund den Gürtel und freue mich, dass ich ihn in der Hand halte. Also das war wirklich nur, damit er da steht, wo er eben stehen soll.
Natürlich. Und im Anschluss hat man dann ja die übrigen Mitglieder vom Legado hier wirklich dann auseinandergenommen. Es gab diese Powerbomb-Neckbreaker-Kombination gegen Mendoza und der arme Kerl hat dann ja auch noch den Big Splash hier im Ring einstecken müssen von Bronson Reed, der geil aussieht, das muss man mal ganz klar sagen. Also es sieht schon sehr beeindruckend aus. Man versucht ja hier auch offensichtlich mit Bronson Reed, den versucht man ja zu etablieren, gerade auch als Powerhouse. Das haben wir am Anfang ja auch gesehen, wo er dann Clotheslines eingesteckt hat und solche Sachen und die weggesteckt hat, auch Kicks teilweise. Also das macht man schon ganz gut. Mir hat so ein bisschen hier das, für mich persönlich, das ist jetzt eine ganz subjektive Wahrnehmung, mir hat hier ein bisschen der rote Faden gefehlt. Das war alles geil irgendwie, das war alles spektakulär, zweifellos. Das sind ja auch 6 Könner, die hier am Werk sind, was so diesen Stil angeht. Aber mir hat es hier einfach ein bisschen gefehlt, dass ich wirklich den Legado als ernsthaften Herausforderer hier nehmen kann und dass es auch wirklich so Spannung gibt. Gibt es jetzt diesen Titelwechsel? Das hat man hier in meinen Augen verpasst. Und das ist was, das kreide ich nicht nur diesem Match an, sondern das kreide ich der gesamten Show an. Ich finde, das war insgesamt, um das mal vorwegzunehmen, zwar vom Wrestling her alles gut bis sehr gut, aber in den Matches selber hat es für mich ein bisschen gehapert und das fand ich ein bisschen schade. Jetzt hier, jetzt als Opener-Wahl kann ich total verstehen, warum man das macht. Die Leute sind dann heiß, die sind drin irgendwo, da ist so viel Action dabei. Wenn ich in der Halle gesessen hätte und mir das angeschaut hätte, ich hätte auch gejubelt, so kann ich vom Fernseher sitzen und sage, wie der alte, verbitterte Jim Cornette, ja, ich brauche da eine Story, ich brauche einen Hot-Tag und ich muss erstmal erklärt bekommen, wer überhaupt hier im Ring steht und warum. Sowas.
Ne? Ja, also da ändert sich auch ein bisschen die Meinung bei uns. Also wie oft haben wir schon Match of the Weeks gemacht, wo ich gesagt habe, oh, diese Isolationsphase, die 7 Minuten geht, unfassbar, die braucht man nicht. Also ja, dann sagst du wieder, doch, die braucht man, weil danach ja dieser Sprint viel, viel krasser ist. Und also weißt du, wie oft hatten wir diese Diskussion schon?
Klar.
Und deswegen muss ich sagen, gerade als Opener hier hatte ich damit sehr, sehr viel Spaß. Das macht alles wenig Sinn, wenn man jetzt so von Storytelling hergeht oder sowas, aber ich hatte damit eine gute Zeit. Ich finde so 13-Minuten-Matches, wo man kaum durchatmen kann und wo ich dann immer genervt bin beim Mitschreiben, weil ich so bin, ach, jetzt verpasse ich wieder was, wenn ich auf den Zettel gucke beim Schreiben. Das hatte ich hier nämlich auch ganz oft.
Ja.
Ich, gerade für einen Open habe ich gedacht, ach, geil.
Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie man wrestling-technisch sozialisiert worden ist. Ich glaube, wenn man ein bisschen älter ist und da auch noch so ein bisschen diese Erinnerungen dran hat, wie Tag Team Matches früher funktioniert haben, ist es eine ganz andere Art von Wrestling im Endeffekt. Und ich hätte mir hier gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Story reinbringt, weil das, finde ich, hätte das Match noch ein bisschen mehr angehoben. Aber ich kann jetzt auch sehen, dass das Spaß macht. Mir hat es auch Spaß gemacht, ne? Also um jetzt nicht ganz so negativ zu klingen.
Muss trotzdem noch sagen, dass mir ein Bronson Reed nicht so mega viel gibt. Also ich verstehe, was sie da machen oder sowas und ich verstehe auch, was der mitbringt, aber ich find's trotzdem nicht so dolle. Also, das war ja auch, wo wir den beim Karat gesehen haben. Auch da habe ich gedacht, oh, krasser Typ, aber ist mir auch irgendwie egal, um es ganz hart zu sagen.
Ich finde, man arbeitet an ihm und er arbeitet an sich irgendwie, dass er eben diese Persona langsam entwickelt, aber er ist jetzt auch nicht der absolute Charisma-Bolzen irgendwie. Das ist er nun mal nicht, sondern er ist der über die Masse kommt, der über diese Beweglichkeit immer wieder kommt und auch über diese Athletik. Wir haben ja auch diesen Dive zum Beispiel nach draußen hier in dem Match gesehen, den Topi. Das ist, glaube ich, der Weg, den man mit ihm geht, weil der ist nicht der Beste am Mikrofon, der ist nicht der die große Ausstrahlung mitbringt, sondern man möchte ihn hier eben als Powerhouse etablieren. Ich finde, das macht man inzwischen besser und man merkt auch, dass er sich langsam wohlfühlt, aber da ist auch noch ein Weg zu gehen. Da bin ich auch komplett bei dir. Apropos Weg zu gehen. Erstmal, wir schalten nach draußen, weil da gibt es eine kleine Auseinandersetzung earlier today zwischen Kyle O'Reilly und The Way, im Speziellen natürlich Johnny Gargano und Austin Theory. Da gibt es ein bisschen Geschubse und das ist ja eine von vielen Backstage-Konfrontationen, die wir hier im Verlauf von NXT TakeOver in Your House gesehen haben. Dann haben wir den angesprochenen Clip mit Todd Pettengill, der hier nochmal die Fehde von Xia Li und Mercedes Martinez irgendwie Revue passieren lassen möchte, hat aber dafür eine Videokassette dabei, haha, alter Mann, und dann eben geht's dann weiter, weil Mackenzie Mitchell gibt dann eben ab an den Schnitt ins Digitale. Und da wird dann eben die Fehde nochmal aufgedröselt und wir bekommen als nächsten Kampf Xia Li gegen Mercedes Martinez. Und ja, die Geschichte der beiden hat man ja ganz gut irgendwie erklärt. Beim Mae Young Classic vor 4 Jahren hat Mercedes noch gesiegt hier und Xia Li hat sich seitdem natürlich auch entwickelt und hat jetzt hier auch ein neues Gimmick gehabt. Und da muss ich sagen, umso überraschter war ich eigentlich, wie stark man hier Mercedes Martinez dargestellt hat. Also sie war ja gerade gegen Ende am Drücker, dass sie hier den Sieg davon tragen konnte, trotz Eingreifen von Boa, der natürlich mit am Ring gewesen ist. Und ansonsten war das ein Match für mich, da war durchaus Intensität drin, manchmal aber auch nicht ganz 100% gut getimed. Als Midcard-Match, als Filler-Match zwischen zwei großen Matches hat das für mich ganz ordentlich funktioniert. Aber das Ende hat es für mich ein bisschen kaputt gemacht, weil es sehr, sehr plötzlich kam, dann eben mit dem Spin-Kick von Xia Li. Wie hast du hier das Match gesehen?
Weißt du eigentlich, wie der Nachname von Boa ist?
Constrictor. Yes.
Sehr schön, haben wir das auch nochmal abgehakt. Ich muss übrigens sagen, dass ich bei den Entrances so ein bisschen Mortal Kombat-Vibes hatte.
Ja.
Als ich das gesehen habe. Und was ich zum Beispiel sagen kann, auf jeden Fall, ich mochte die Härte, mit der sie direkt gestartet haben.
Ja.
Auch Sally, die generell auch so durch diese Tritts und sowas eine Härte mitbringt, aber auch Mercedes Martinez hier. Muss trotzdem sagen, dass mir das Match wenig bis gar nichts gegeben hat. Ich finde, das hatte zwar so ein paar irgendwie schöne Ideen oder auch so ein paar coole Ansätze. Das war jetzt auch so ein bisschen dieser Turning Point mit dem Tritt gegen den Ringpfosten. Was ich dann mochte, war auch zum Beispiel von Mercedes Martinez dieses, wo sie so im Razor's Edge Ansatz trägt und dann irgendwie so rumdreht in so einen Splash oder sowas. Das fand ich ganz cool. Das mochte ich. Oder war das sogar dieser Move mit dem Namen, den ich gerade vergessen habe?
Das ist der Cliffhanger, den meintest du. Der heißt jetzt Cliffhanger, genau, ja.
Cliffhanger, genau. Das fand ich da ganz cool oder sowas, aber irgendwie, also ich bin nicht in das Match reingekommen und dann war es auch schnell und komisch abrupt vorbei mit diesem Spinning Kick da, den sie da gezeigt hat. Ja, und dann war es das. Also gefühlt ist hier nichts passiert und also ich hätte es jetzt nicht auf einer Takeover-Card gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Das hat sich nicht nach einem Takeover-Match angefühlt.
Ja, das ist auch das, was ich dem Match irgendwie ankreide. Es hat sich eher angefühlt wie ein besseres TV-Match, was man da irgendwie hätte bringen können. Die beiden Damen haben hier wirklich versucht, das Beste noch aus diesen 8 Minuten, die sie ja knapp bekommen haben, also 7,5, da wirklich das Beste draus zu machen. War auch durchaus okay, muss man sagen. Also wrestlerisch war das über weite Strecken okay bis gut. Aber so der letzte Funken hat dann eben doch gefehlt. Und das abrupte Ende hat mich dann auch echt ein bisschen gestört, weil das eben out of nowhere gekommen ist. Und Xia Li sah davor eben eigentlich relativ schlecht aus, finde ich zumindest für mein Empfinden. Und kann dann am Ende eben diesen Sieg hier abstauben. Und einher damit geht dann auch, dass dann Mercedes Martinez sich ja dann gleich im Anschluss noch ja hier mit Mei Ying angelegt hat, die ja da wieder am Ring gesessen hat, was irgendwie auch nicht so passt, weil es nach dem Motto, ja hier, die hat gerade ein hartes Match in Knochen, die ist gerade ausgenockt worden und dann kam ja dieser Stuhl ins Spiel, dann hat Boa noch Stuhlschläge abbekommen, Xia Li hat Stuhlschläge abbekommen und dann war ja Mercedes Martinez so gepusht, dass ich dachte, jetzt mache ich die Olle platt hier hinten, ne? Die Mei Ying, ne? Ich habe einen Stuhl und dann mache ich die jetzt platt. Kam natürlich nicht so, sondern Mei Ying hat dann zweimal hier die Claw angesetzt und hat dann ja auch Mercedes
Martinez. Die übrigens kacke aussieht.
Ja, vor allem beim zweiten Mal. Beim ersten Mal ging's noch, ne? Aber den Tongan Death Grip, schöne Grüße an Haku oder Meng, je nachdem. Beim zweiten Mal sah es halt eher so aus, als wenn sie einfach am Kiefer packen würde.
Ja, und da reingeworfen hätte. Habe ich auch gedacht. Also Choken geht anders. Aber auch dieses mit Mei Ying, ich habe das gesehen, habe mir gedacht, ja, ist mir alles egal. aber das war das Problem, ne? So, ich gucke mir das an und denke mir, ist mir komplett Jacke wie Hose. Und das halt nicht gut.
Ja. Ja. Also es ist zumindest ein weiterer Schritt in der Geschichte irgendwie, dass sie jetzt da auch wirklich aktiv wird und dass Mercedes Martinez da durch die Gegend geschleudert wird. Ja, also ich fand diesen Staredown ganz cool in dem Moment, aber dann leider war die Durchführung, weil ich habe es genauso gesehen wie du, gerade dieser zweite Choke, der sah halt nicht gut aus irgendwo. Das hat mir auch nicht gefallen. Aber es ist, wie es ist. Das war das zweite Match, was wir hier gesehen haben. Anschluss bekommen wir noch eine kurze Video-Promo hier von Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher.
Jawohl.
Die treffen ja hier beim nächsten NXT auf die Grizzled Young Veterans und haben da sich schon mal bereit für gemacht, um es mal so auszudrücken. So, Und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Match, auf das sich viele mit am meisten gefreut haben, nämlich das ist das Leitermatch um die Million Dollar Championship. Ted DiBiase hier gleich mit Bodyguards auf dem Weg zum Ring und hat dann eben den Million Dollar Belt auch in so einem formschönen Koffer gehabt, der dann überm Ring aufgehangen worden ist. Also der Million Dollar Belt, der hing nicht einfach so da, sondern er war dann auch sicher verpackt mit Schloss und allem drum und dran, war er dann da oben und baumelte dann da. Cameron Grimes und L.A. Knight treffen hier natürlich aufeinander. Der gute Ted DiBiase war die ganze Zeit ringside mit seinen Securities und hat sich das Ganze angeschaut. Und ich sag mal, das war für mich ein relativ stringentes und ich fand auch, das war ein gutes Leitermatch, was wirklich sehr schön auf die entsprechend großen Spots hingearbeitet hat und wo die Leiter gut eingesetzt worden ist. Aber ich glaube auch, dass sich viele was viel, viel Größeres noch davon erwartet haben. Also wie hast du hier das Match gesehen, Kai?
Eigentlich relativ ähnlich. Also es war jetzt nicht dieses Leitermatch mit Spot nach Spot nach Spot. Ich fand, die Spots waren gut gewählt und hatten dann auch dann entsprechenden Impact. So, wenn Sachen irgendwie passiert sind, natürlich gerade wenn du ans Finale denkst oder sowas, aber auch an so Sachen wie den Neckbreaker, das war nicht einfach ein Move von vielen, sondern nee, der sticht auch heraus, der Neckbreaker auf die Leiter.
Der sah auch super krass aus. Also der war auch innovativ, ne? Da war ja die Leiter war ja quasi hochkant in der Ringecke aufgestellt und dann gab es ja eben diesen Neckbreaker da drauf. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Fand ich sehr innovativ und ich glaube auch, das hat beiden sehr wehgetan, muss man ganz vorsichtig zu sagen.
Ja, absolut. Also das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, da hast du auch gemerkt, dass die Crowd richtig Bock hat.
Ja.
Also natürlich auch gerade mit dieser To the Moon Catchphrase und hin und her. Und was man ja auch loben muss, LA Knight, gutes Crowdwork.
Ja.
Ziemlich gutes Crowdwork. Auch wie darauf eingeht und sowas, auch hin und her mit den beiden, das mochte ich dann auch. Aber auch so, wie sie die Leiter benutzt haben, dann wurde es mal irgendwie, dann haben beide eine Leiter in der Hand und hauen sich damit um oder sowas. Dann wird es mal in die Ringecke gepackt. Generell, vieles war da auch sehr, sehr gut getimed, fand ich. Also auch ein bisschen mit Glück, so kann ich mir vorstellen. Aber wenn da mal einer irgendwie nach draußen geworfen wurde, der Leiter ausgewichen ist, das war alles immer so 2 Zentimeter mehr und das wäre böse gewesen.
Ja, das hat mir gerade in der Anfangsphase einige Male, wo L.A. Knight irgendwie zuschlagen wollte oder andere Sachen machen wollte mit der Leiter und Cameron Grimes da wirklich in letzter Sekunde ausgewichen ist. Ja. Das mochte ich aber auch, weil das wirkte dann in dem Augenblick, dadurch, dass es so knapp gewesen ist, wirkte es echt in Anführungsstrichen.
Absolut. Irgendwo. Also, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Aber ich habe übrigens eine ganz, ganz große Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Und zwar, okay. Leitermatch, wenn oben Koffer hängt, ne?
Ja.
Wie schaffen sie es, dass der nicht so nach links oder rechts Übergewicht hat? Also, weißt du, weil der hängt ja an diesem Karabiner-Ding dran.
Ja.
Und ich sag mal, wir hatten jetzt ja schon Leitermatches, da wurde mit dem Koffer zugehauen oder so. Aber wie schaffen sie es, dass der Koffer dann immer zentral bleibt, also dieser Karabiner? Das verstehe ich nicht.
Ich habe keine Ahnung. Weil vielleicht durch Ausprobieren, vielleicht ist da noch ein kleiner Karabiner, noch ein kleiner Haken dran oder sonst irgendwas, dass das so stabil bleibt. Ich weiß es nicht.
Das habe ich nämlich gerade bei diesem Million-Dollar-Belt gedacht, weil ich dachte so, da könnte jetzt alles so richtig doof so nach rechts rutschen und dann sieht der so aus.
Ja, das stimmt.
Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Aber ja, okay, anscheinend gibt es darauf keine Lösung.
Nee, also das ist ja auch eine dieser Geschichten, die man gerade bei so kleineren Veranstaltungen, bei Indie-Veranstaltungen irgendwie gerne hat, dann wird ein Leitermatch angekündigt und dann hat man gar nicht so genau geklärt, wie hoch hängt denn dann irgendwie der Belt und sind unsere Leitern hoch genug, um das irgendwie zu schaffen. Hat's auch schon ein paar Mal gegeben, dass dann die armen Wrestler irgendwie bis auf die alleroberste Stufe steigen mussten, um da an den Belt zu kommen. Auch das ist natürlich dann immer riskant. Und hier war es ja auch am Anfang so, dass der Koffer ja viel zu weit oben hing, wo man sich dann schon am Anfang gedacht hat, so, nee, Leute, mit den kleinen Leitern, da werdet ihr nicht mehr hier zu Rande kommen, da müsst ihr schon eine große Leiter nehmen und die kam ja dann auch später zum Einsatz. Wurde ja von LA Knight, glaube ich, als erstes ins Spiel gebracht und dann später noch die goldene Leiter und das mochte ich übrigens auch, dass man da so eine To-the-Moon-Leiter mit Glitzersteinchen und in golden da gehabt hat.
Dollarzeichen drauf. Und
genau. Wenn schon, denn schon. Wir hatten da auch ein paar schöne Aktionen, also gab es ja auch diesen einen Moment, den ich mal so als einen Wendepunkt hier im Match kurz aufgreifen möchte, wo Cameron Grimes relativ weit oben schon auf der Leiter gewesen ist, LA Knight ihn dann noch umschubbt quasi, Cameron fällt ins Seil mit der Kehle voran und taumelt dann erstmal durch die Gegend, räumt noch beim Taumeln alles weg.
Das war sehr gut gemacht, fand ich.
Er räumt alles weg, weil natürlich geplant gewesen ist, dass dann LA Knight auf ihn zugerannt kommt und dann kommt eben dieser Crossbody Powerslam, den wir da gehabt haben. Und ich mochte die ganze den Aufbau, gerade in Richtung Finish, mochte ich dann auch sehr gern, wo ja dann am Ende auch LA Knight einmal den großen Bump quasi draußen genommen hat und dann ein Cameron Grimes gesagt hat, hier, ich will die goldene Leiter, gib mir die goldene Leiter to the moon. Also auch da schön, wie man das Match und Character hier so in Einklang gebracht hat. Das fand ich echt geil. Und dann, ja Kai, der letzte Spot mit diesem, wenn man es ja mit dieser Plattform, die sie da gebaut haben, mit diesem Gerüst mehr oder weniger. Mit
einem Stahlträger habe ich es genannt.
Ja, aber das war mal ein krasser Bump, oder? Also von dieser großen Leiter dann über das Top Rope auf diese Konstruktion da zu fallen für Cameron Grimes, das war schon ordentlich, oder?
Ja, ach, absolut. Warte, meinst du jetzt den finalen Bump, wo er dann von der Leiter nach draußen fällt, oder welchen meinst du jetzt?
Ich meine den finalen Bump.
Ach so, nee, weil ich meinte nämlich noch den einen, wo er dann draußen auf der Leiter steht, quasi vor LA Knight flüchtet vorher, Knight die Leiter umwirft und er dann da ja wirklich rechts auf diesen Stahlträger dann sich abfängt und von da dann auf Knight springt nach draußen. Den fand ich auch noch sehr gut. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich weiß, was du meinst. Das haben wir ja auch noch gehabt. Ja,
genau. Was auch ein sehr krasser Bump ist, weil er ja trotzdem, also wir sind zwar Matten, aber ich glaube, der Haldenboden außen ist jetzt auch nicht so das Weicheste auf der Welt. Und das war schon relativ hoch dann auch. Also das fand ich war auch sehr, sehr schön gemacht, wo er sich dann erst abfängt auf diesem Stahlträger und dann sich denkt, ich kann eh nirgendwo hin und dann springt er raus. Das mochte ich. Aber natürlich, was du angesprochen hast, der Bump nach draußen. Ja, also ich kann es nicht anders sagen, als den nimmt er auch wie ein Champion, ne? Also, er steht da auf der Leiter drauf, ist natürlich wieder so schön verkeilt, alles auch ganz, ganz gefährliche Konstruktion natürlich wieder. Ja, und dann einfach gerade mit dem Rücken drauf, aus dem Ring, rückwärts fallen, so wo du auch sagst, okay, ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten, bleibt er immer mit den Füßen hängen oder knallt sich mit dem Kopf an der Leiter auf. Also, Respekt.
Ja. Auf jeden Fall, das war ein sehr guter Abschluss. Also, ich finde, man hat es hier auch geschafft, wirklich so eine Entwicklung der Gewalt irgendwie zu haben und dass man dann wirklich diesen großen Sturz am Ende hat, dieses große Ausrufezeichen, das hat mir gut gefallen und es hat mich auch tatsächlich überrascht, dass es ja ein relativ cleaner Sieg gewesen ist. Also LA Knight hat nicht betrogen oder hat Hilfe zur Unterstützung geholt oder sonst irgendwas, sondern das war ein klarer Sieg, den wir hier gehabt haben und LA Knight ist jetzt der Million Dollar Champion. Man hat die Pause genutzt, der Wiederholung, um hier noch ein bisschen Feuerwerk aufzubauen. Und
stimmt.
Ted DiBiase hat ihm dann den Belt überreicht. Auf der einen Seite finde ich es irgendwo schade, dass Cameron Grimes das Ding hier nicht geholt hat. Auf der anderen Seite kann Cameron Grimes jetzt noch viel fanatischer irgendwie auf die Suche nach diesem Belt gehen, auf die Jagd nach diesem Belt gehen. Deswegen bin ich da eigentlich mit einverstanden. War aber trotzdem darüber überrascht, dass das hier ein klarer Sieg geworden ist und kein Heel-Sieg so in dem Sinne. Wie hast du es gesehen hier, gerade das Finish?
Ich muss natürlich auch sagen, ich habe hier auch auf Grimes getippt, ne? Und da hast du gesagt, nee, hier, Knight holt das und dann geht die Story noch weiter. Und erstmal hast du recht. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht verkehrt. Hab mir sogar auch ein bisschen gedacht, dass also LA Knight hat seine Sache hier wirklich gut gemacht. Und das hätte ich gar nicht gedacht, als ich ihn so ganz, ganz am Anfang bei NXT gesehen habe. Also ich dachte so, ja, okay, Standardtyp oder so. Aber auch also wirklich auch das entsprechende Charisma mitgebracht. Aber trotzdem in der Story, gerade neben den Cameron Grimes, der natürlich komplett over the top ist, wirkt da schon fast ein bisschen uninteressant, könnte man sagen. Bringt aber trotzdem das, was er mitbringen muss, gut mit. Und natürlich auch diese Videopackages, wo er dann denkt, wie reich ist und mit den zwei Frauen da im Pool sitzt und sowas. Das war auch sehr unterhaltsam. Deswegen denke ich doch erstmal, das ist eine gute Wahl, dass LA Knight hier der Million-Dollar-Champion ist. So, das ist ja dieses Gesamtpaket. Aber ich will jetzt auch die Story, dass, also, ich will, dass das Finale der Story ist, dass dann irgendwie Ted DiBiase sagt so, okay, zu Grimes, okay, jetzt hast du auch dieses Million-Dollar-Mindset und jetzt hast du es auch verdient, der Champion zu sein und dann entthront er LA Knight. Das ist so die Hoffnung, die ich jetzt in diese Fehde habe.
Ja, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber ich finde es auf jeden Fall jetzt erstmal spannend. Ich mochte das Match, das hat mir gut gefallen, weil das auch von der Geschichte her hat da sehr vieles zusammengepasst. Das war genau das, was ich so ein bisschen am Opener vielleicht kritisiert habe. Das hat hier wiederum sehr gut für mich funktioniert und ich finde es jetzt auch in der Story-Entwicklung relativ logisch, wie man das jetzt aufbaut. Bin gespannt, wie das da weitergeht. Und so soll es ja auch sein. Weiter geht's Backstage. Wir sehen nochmal Todd Pettengill, der hier versucht, Merchandise zu verkaufen, wo dann Hitro dazukommt, die natürlich dann auch erst so ein bisschen, ja, wo sie erst nett zu ihm sind und dann böse zu ihm sind. Ja, Hitro mag ich eigentlich ganz gern. Wie gefallen dir die?
Finde ich okay. Nicht mehr, nicht weniger.
Okay.
Also es ist relativ Standard, Stable, Stereotyp-Gruppierung.
Ich weiß nicht, finde die ganz, ganz witzig, so von ihrer Art und Weise her. Naja, weiter geht's mit der nächsten Backstage-Streiterei hier, Karrion Kross, Pete Dunne werden da getrennt und William Regal, ja, hat langsam die Schnauze voll, sagt ihr, mein Gott, ihr trefft euch doch gleich im Ring, ne, jetzt kommt doch mal, lasst das doch mal hier, ne, und dann weiter großes Chaos. Und als nächstes Match steht dann hier eben das Match um die NXT Women's Championship zwischen Raquel Gonzalez und Ember Moon auf dem Plan. Und auch hier, also natürlich haben wir hier die klassische Konfrontation, Kraft gegen Technik, beziehungsweise Tempo. Und Ember Moon hat ja auch gerade mit der Eclipse auch die Waffe ja gegen Raquel irgendwie etabliert gehabt. Die hat sie ausgenockt und solche Geschichten. Das ist ja im Vorfeld, wenn auch recht kurzfristig, irgendwie aufgebaut worden. Ja, ich fand das Match an sich in Ordnung. Da haben beide auf jeden Fall ihre Stärken und Schwächen ausgespielt. Mir ging es am Ende ein bisschen zu schnell. Natürlich haben wir dann auch das Eingreifen von Dakota Kai gesehen. Wir haben den Return von Shotzi Blackheart gesehen, der Dakota dann hier aus dem Ring vertrieben hat. Und am Ende war es dann eben Raquel Gonzalez, die dann doch noch den Sack zumachen konnte. Nämlich als Ember den Eclipse versucht hat, Gonzalez sie gefangen hat und dann in ein Snake Eyes umgewandelt hat. Dann ist also Ember einmal in den Ringpfosten oder in die Ringecke geworfen worden und danach gab es dann diese einarmige Powerbomb, die ja der Finisher von Raquel Gonzalez ist.
Die übrigens immer sehr cool aussieht, muss ich sagen.
Ja, auch in der Art und Weise, wie die hier durchgezogen worden ist. Ja. Weil die hat ja ursprünglich Ember ein bisschen anders gehabt quasi, hat sie auch einmal in der Luft umgedreht und hat sie dann eben auf den Boden geworfen.
Genau, einfach so umgewurschtelt und dann rums. Das fand ich cool.
Genau. Ich bin nicht 100% zufrieden mit der Darstellung von Raquel Gonzalez. Also irgendwie bin ich da noch nicht mit warm geworden und wie du schon in den Predictions gesagt hast, man erwartet ja immer dann irgendwie diesen Split mit Dakota Kai. Ich fand das Match okay, aber es ist eben kein Standout-Match gewesen. Also weder für Raquel noch auch für die Damendivision irgendwo. Wie hast du das Ding hier gesehen?
Also zum einen natürlich ist mal, also das Problem von mir ist, dass Dakota Kai so als dieses krasse Powerhouse dargestellt, Raquel Gonzalez, als dieses krasse Powerhouse dargestellt wird. Du hast es ja auch super auf dem Match gehabt. Ember Moon nimmt irgendwie Fahrt auf und dann kommt eine heftige Clothesline, also weißt du, so ein Power-Move, der dann das Tempo rausnimmt bei Moon. Das ist so, wie eine Gonzalez für mich dargestellt wird. Als diese krasse Powerfrau, die mit Kraft ihre Aktion durchführt oder sowas, wie zum Beispiel auch dann beim Finish, diese One-Handed-Powerbomb, wo sie dann Ember Moon ohne Probleme in der Luft umdreht. Aber die ist auf der einen Seite so krass und stark und hin und her und braucht dann aber dauerhaft Unterstützung von Dakota Kai und gewinnt nicht wirklich clean. Also am Ende natürlich schon, ne? Aber ohne Dakota Kai hätte sie zum Beispiel auch verloren, so nach dem einen Eclipse, wo sie dann den Fuß auf das Seil tut. Und ja, ich verstehe natürlich Heelwork und die sind zu zweit und Ember Moon war alleine, aber das passt nicht zu dem, was Raquel Gonzalez verkörpern soll, meiner Meinung nach.
Ja, das ist eben auch das, was mich daran stört, in der Präsentation. Das ist halt wirklich auch so ein Problem, was wir dann hier irgendwie haben, dass sie so dominant sein möchte, aber im Endeffekt dann trotzdem immer diese Unterstützung braucht. Auch wenn das jetzt nur indirekt hier zum Sieg geführt hat, das ist irgendwie das, was ich in dem Booking von Raquel Gonzalez nicht so 100% verstehe. Und ich weiß auch noch immer nicht so 100% genau, ist die jetzt gut, ist die jetzt böse, soll ich jetzt ausbuhen, soll ich die jetzt mögen? Also es war jetzt keine Überraschung, dass wir hier eine Titelverteidigung bekommen haben. Das Match war in Ordnung, aber auch da emotionally invested war ich leider nicht. Und ich sehe auch Raquel Gonzalez jetzt momentan so ein bisschen, ja, als Aufbauprojekt eher irgendwie. Da muss man erstmal gucken, wo man damit hin will bei der Geschichte. Also im Ring ist das solide, ist gut, aber es ist noch nicht dieser Moment, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt die eine, das ist das große Ding irgendwie, was wir jetzt hier in der NXT-Damen-Division haben, sondern das ist in Ordnung. Mehr halt leider auch nicht.
Man darf ja auch nicht vergessen, die hat ja relativ klar auch Io Shirai platt gemacht, ne?
Ja.
Und wenn du dann jetzt hier gegen Ember Moon so rumdruckst und rumhampeln musst, weiß ich nicht, ob das nötig ist. Also, das fand ich alles so ein bisschen unpassend. Also gut, Dakota Kai natürlich auch mit entsprechend vielen Eingriffen, draußen auch dann so mit Rumschreien und hin und her sehr nervig, liegt vielleicht auch einfach am Namen. mir hat das irgendwie nicht so wirklich gefallen, muss ich ganz klar sagen. Also, das war sauber und Ember Moon auch gerade dieser eine Eclipse, der sah unfassbar gut aus.
Ja.
Oder auch diese eine Faust, die sie gezeigt hat, wo richtig Saft hinter war. Das mochte ich auch. Aber ich finde, das passt alles nicht. zu Raquel González.
Ja, also wie gesagt, ich tue mich da in der Entwicklung auch noch schwer. Ich hoffe, dass man da noch irgendwie den Trigger zieht, aber es ist ja auch sehr oft so, dass da Stories ein bisschen langsamer aufgebaut werden. Ich hoffe, dass dann noch irgendwann dieser große Charaktersprung irgendwie kommt, weil momentan, außer dass sie eben eine sehr großgewachsene, starke Frau ist, die dann auch im Zweifelsfall darauf zurückgreifen kann, wie ja hier auch beim Finish zum Beispiel, gibt mir bis jetzt Raquel noch nicht so viel. Ich habe gedacht, dass da was Dominanteres bei rauskommt, weil sie ist jetzt momentan weder Monster noch sonst irgendwas, sondern sie ist halt irgendwo sowas dazwischen. Und mal sehen, ob da irgendwann der Twist kommt, dass man sagt, gut, in diese Richtung möchten wir mit ihr gehen. Match an sich war okay, aber jetzt auch nicht, auch kein Showcase, muss man ganz vorsichtig ausdrücken.
Nee.
Machen wir weiter. Also wir haben erstmal dann das nächste Backstage-Segment hier mit Todd Pettengill, der dann hier eben Karate Fighters mit Dexter Loomis spielt und dann mit Dexter hier fragt, so, und wie ist das mit den Frauen und so, und dann hat Dexter keinen Bock mehr gehabt zu spielen. Naja.
Ich sag, wie es ist, ich finde Dexter Loomis irgendwie verdammt unterhaltsam, einfach nur durch seine Mimik.
Das stimmt, also, ja.
Das gibt mir schon sehr, sehr viel, weil es so eigen ist.
Das trifft es ganz gut. Und es gibt ein weiteres Special hier bei NXT am 6. Juli. Folgt der Great American Bash, was wir letztes Jahr ja auch schon gehabt haben. Und ja, dann sind wir erneut Backstage. Da sehen wir dann unter anderem Johnny Gargano, der hier seinen Entrance macht im Shawn Michaels Gedenkoutfit. Und dann sieht man auch immer noch, wie sich hier die Damen, also Ember Moon, Shotzi Blackheart und Gonzalez und Kai da prügeln und im Backstage-Bereich kloppen. Das fand ich ganz witzig, weil Johnny Gargano halt auch so an dir vorbeigegangen ist. Das fand ich ganz lustig. Naja. Möchtest du noch was dazu sagen, Kai?
Nee, aber zeigt ja auch wieder, auch wie bei NXT, den Aufbau zu dem Finale von TakeOver.
Yes.
So ein bisschen das Chaos.
Genau. Also das ist eine gute Geschichte, finde ich, die man hier durchgezogen hat. Die dann eben auch für den finalen Punkt ja wirklich dann hier noch wichtig gewesen ist. Also das mochte ich sehr, dass man auch da noch neben den puren Matches so einen roten Faden gehabt hat. Das hat man ganz gut gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Main Event. Das ist der Kampf um die NXT Championship von Karrion Kross. Es ist ein Fatal Five-Way Match und Karrion Kross trifft hier auf Adam Cole, Pete Dunne, Johnny Gargano und Kyle O'Reilly. Ja, einer gegen alle, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das war ja auch so ein bisschen das Motto hier innerhalb des Matches. Wir haben immer wieder gesehen, dass eigentlich ein Karrion Kross übermächtig ist, dass die kleineren Herausforderer hier zusammenarbeiten müssen, um ihn aus dem Match zu nehmen. Und dann immer wieder diese vier unter sich gearbeitet haben und da geguckt haben, ob sie da irgendwie zum Sieg kommen. Aber am Ende war der Fokus hier natürlich ganz klar auf Karrion Kross, der das Match dann am Ende auch gewinnen konnte, nachdem er Kyle O'Reilly im Cross-Jacket auschokte. Der war dann bewusstlos, der konnte auch nicht mehr klopfen. Da war nichts mehr, da wurde der Arm gehoben, dann war es aus. Und wir haben beide so ein bisschen kritisch über Karrion Kross gesprochen. Er war hier der absolute Mittelpunkt natürlich. Die Geschichte wurde um ihn herum erzählt. Er musste gleich mehrfach irgendwie aus dem Match rausgenommen werden. Auch unter anderem später dann mit einer Powerbomb auf den Tisch. Und dann ist er trotzdem kurz da später wieder wie der Schachtelteufel, böse grinsend dahinter aufgewacht. War dir das ein bisschen zu viel, Karrion Kross?
Yo. ich möchte mal ganz kurz mich beschweren. Zum einen, warum musste man das Team von Pete Dunne auch anpassen? Das war vorher perfekt. Hört auf, sowas zu machen. Das mag ich nicht. Und auf der anderen Seite ist es auch immer noch kacke, dass Adam Cole nicht mehr zu dem Undisputed Era Theme rauskommt.
Ja.
Das hasse ich und das werde ich auch weiterhin hassen und es wird sich auch niemals ändern. Das möchte ich nochmal ganz klar darlegen. Das ist scheiße. Apropos scheiße. Nein. Also Karrion Kross, ja, ich habe damit meine extremen Probleme. Das hier sollte so wirken wie das krasse, oh, guck mal, wie gefährlich Karrion Kross ist, Match. Aber alle anderen waren um Längen besser und interessanter als Karrion Kross. Das ist das Problem. Ich finde, das ist ganz, ganz persönliche Meinung, ne? Aber ich habe auch so gelesen und das Feedback ist auch sehr stark in diese Richtung, auch im Internet, ne? Viele Leute sagen, es ging hier einfach, das war so ein Cross-Showcase und er war mit Abstand der langweiligste im Match. Ich finde den Typen generell auch, ich finde den nicht scheiße. Ich finde den auch irgendwie cool und er hat auch irgendwie was, ne? Aber an dieser Adam Cole Promo ist einfach unfassbar viel dran. So, weißt du, der hat den krassen Entrance. Der hat dann noch Scarlett dabei. So, dann noch irgendwie die coole Musik und hin und her und das Auftreten, die Muskeln und so alles, ne? Aber also gefühlt alles, was er macht, ist immer dieser komische, weiß ich nicht, ich pack dir zwischen die Beine und schmeiß dich so nach hinten, du weißt, was ich meine.
Ja, so. Suplex.
Ja, das macht er irgendwie 400 Mal im Match, so ja, schön und gut, aber viel mehr passiert da auch nicht und ich bin wirklich an das Match reingegangen und hab einfach gedacht, okay, ich hab jetzt Bock, ich will das sehen und bin nicht voreingenommen, ich bin wirklich nicht voreingenommen rangegangen. Weil ich dann immer denke, ja, so, vielleicht hat's noch nicht connected und vielleicht passiert ja irgendwas. Gibt ja so Momente. Aber auch hier wieder, ich fand Cross stinkelangweilig und ich fand alle anderen um Längen interessanter. Und es hat auch immer mehr Spaß gemacht, wenn er nicht dabei war. Weil immer, wenn er dabei war, war so dieses, oh, guck mal, wie krass der ist, da geht das mit jedem ins 1-gegen-1 und klatscht jeden um. Und das war immer so, das ist mein Problem.
Ja, also das habe ich mir gedacht und das habe ich tatsächlich auch so gesehen. Mich hat das so ein bisschen an Brock Lesnar erinnert irgendwo, also den man ja auch so auf Teufel komm raus als diese One-Man-Wrecking-Crew irgendwie verkaufen wollte. Das war mir hier und da auch ein bisschen zu viel. Also klar, er hat dann auch seine Schwächen gezeigt, hier und da. Und es war immer wieder die Aufgabe der anderen, meist zu zwei, zu dritt oder manchmal auch zu viert, ihn irgendwie aus dem Match zu nehmen. Ansonsten fand ich, war das eine sehr launige Abfolge an Matches, Moves mit vielen Querverweisen, die wir irgendwie immer wieder gehabt haben. Gerade natürlich Leute wie Adam Cole und Kyle O'Reilly beispielsweise, aber auch Johnny Gargano und Adam Cole, die haben ja alle eine Geschichte miteinander. Und da hat man sich so als Fan immer wieder dabei ertappt, dass man doch gedacht hat, wenn die beiden dann irgendwie die Konfrontation gehabt haben, war es dann so, ach, guck mal, das ist ein Verweis, oder? Ja, das mochte ich.
Das Krasse dabei ist ja trotzdem auch, Pete Dunne hat da ja nicht diesen Bezug zu den ganzen Personen, ne?
Ja.
Aber hat da unfassbar gut reingepasst im Vergleich zu einem Cross.
Ja.
Fand ich. Also, weil auch da, also ich bin wirklich großer Fan davon gewesen, du hattest ja ganz häufig, dass jeder mal mit jedem irgendwie so eine Tag-Team-Aktion durchgeführt hat. Und auch ziemlich coole Sachen. Zum Beispiel dieser Superkick und was ein Frankensteiner von Gargano dann. Irgendwie sowas.
Ja.
Also,
ja. Wir haben auch diesen doppelten Superkick gehabt gegen Pete Dunne, der dann da seinen Moonsault gesprungen ist.
Genau, solche Sachen auch. Und das hat alles irgendwie immer gepasst, dann auch mit dem Pete Dunne. Und Cross natürlich war ja auch von der Story her, dann der Einzelkämpfer war oder sowas, macht ja auch Sinn. Also hätte es nicht gepasst, wenn er gesagt hat, komm, wir machen jetzt zusammen irgendwie einen Suplex oder sowas. Aber ohne Cross hätte mir das Match mehr Spaß gemacht, dann wäre zwar die Story des Matches weg, weil Cross war die Story des Matches, aber das war immer unterhaltsamer, wenn er dann mal gerade durch die Tür gegangen ist und dann mal aus dem Match raus war, oder als er dann noch ein bisschen auf dem Tisch lag und aus dem Match raus war. Weil dann waren die Aktionen irgendwie immer cooler, weil sonst war es immer nur, oh, Cross ist wieder da, guck mal, was er jetzt für coole Aktionen im 1 gegen 1 bringt.
Ja, also ich tue mich mit dem Match auch ein bisschen schwer. Also ich fand den auf der einen Seite fand ich sehr unterhaltsam. Das Ding ging fast eine halbe Stunde, also 26 Minuten war das schon sehr lang. Und ich fand es dafür auch echt unterhaltsam. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
Also das sagt man nicht. Also ich finde das Match richtig gut. Ne, ich hatte damit unfassbar viel Spaß. Also mich. Aber es liegt halt nicht an den Sachen, es liegt nicht an der eigentlichen Story des Matches, sondern an diesen ganzen Querverweisen, an diesen ganzen Aktionen, die gezeigt wurden. Und klar hatte auch ein Cross coole Aktion, ne? Zum Beispiel ganz am Anfang, wo dann Kyle O'Reilly diesen Legbar, diesen Heel-Hook angesetzt hat und Cross dann daraus in German Suplex geht. Respekt, sieht krass aus, finde ich geil. Aber die wirkliche Action oder sowas war eigentlich immer, als die anderen drin waren. Auch zum Beispiel dann Gargano springt nach draußen und zeigt einfach so ein Suicide Dive Tornado DDT.
Ja.
Das sind so Aktionen, die bleiben hängen, ne? Und dass Cross jetzt 400 Suplessen da macht irgendwie, ja, ist ja schön, aber bleibt jetzt nicht wirklich hängen.
Wir werden, glaube ich, über Karrion Kross noch in den nächsten Wochen sehr viel diskutieren, ob seine Darstellung hier richtig ist, ob das wirklich das ist, was wir uns hier von einem NXT-Champion erwarten und so weiter und so fort. Das ist sehr streitbar und das sieht man ja auch irgendwo im Netz, dass da die Einstellung eher ein bisschen schwierig gegenüber Karrion Kross ist, weil de facto war es eben so, ich habe es ähnlich gesehen wie du, dass mich dieses Übermenschliche und hier die wir messen quasi einen Mann an Vieren, an vier der etabliertesten Stars, die wir hier haben. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, dieser Extrem-Push, den Karrion Kross jetzt als Champion bekommt, der kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Nach hinten meine ich nicht damit, der wird ausgebuht. So, der soll ausgebuht werden, weil der ist ein Bösewicht. Aber ich glaube, dass das auch dafür dazu führen kann, dass Leute sehr schnell überdrüssig werden.
Das und, ist es halt.
Ja, und das kann dann eben zum Problem werden. Match an sich fand ich richtig gut, fand ich sehr unterhaltsam. Aber natürlich, dann kommt auch der Wrestling-Analytiker irgendwie in meinem Kopf wieder hervor und der kleine Hater irgendwo, der sagt, Karrion Kross, das ist mir zu viel und so, das ist ja wie der zweite Brock Lesnar.
Ja. Besonders da, wo er da irgendwie seinen F10 geschmissen hat.
Genau. Also, ja. Da sind ja auch durchaus beeindruckende Aktionen dabei. Ich fand zum Beispiel auch das Finish mochte ich auch, wo er dann erst den Cross-Jacket bei Pete Dunne probiert hat und dann kommt da eben raus, indem ihm die Finger bricht sozusagen, dann will er den Cross-Jacket bei Johnny Gargano ansetzen. Da ist die Hand aber noch angeschlagen und schmerzt und deswegen kann er nicht richtig greifen. Dann gibt's ja diesen Einroller und im Anschluss dann nochmal der Cross-Jacket gegen Kyle O'Reilly und dann ging's halt irgendwie immer wieder und dann konnte Kyle da eben nicht mehr entfliehen, auch der ja vorher noch Adam Cole in dem Legbar gehabt hat.
Ich muss also auch sagen, ja. Ich glaube, dass du da auch recht hast, weil du hast auch, glaube ich, in den Predictions gesagt, es wird dann so in die Richtung gehen, dass dann vielleicht auch Kyle O'Reilly irgendwann sein 1-gegen-1-Match bekommt und den Titel mit dem Karrion Kross. Und ich glaube, darauf kann man dann hier aufbauen, wo es dann heißt, ja, hier, ich hätte Adam Cole tappen lassen, aber dann hast du mich von hinten angegriffen. Ich konnte mich ja gar nicht verteidigen im Cross-Jacket dann, weil ich gerade anders beschäftigt war. Also ich glaube schon, dass das zu einem 1-gegen-1 führen kann.
Ja, gut möglich, dass er einfach sagt, so, du hast mich nicht 1-gegen-1 geschlagen oder du hast mich jetzt nicht fair besiegt, sondern du hast mich ja hinterrücks attackiert quasi in dem Augenblick, ne?
Genau.
Ich hätte das Match gewonnen, wenn du nicht eingegriffen hättest, auf fiese Art und Weise.
Ja.
Naja, es ist, wie es ist. Karrion Kross verteidigt hier seinen Titel und feiert dann gebührend mit der guten Scarlett. Aber die eigentlich große Geschichte.
Aber nochmal ganz kurz, also auf jeden Fall das Match anschauen, ne? Also da waren super viele richtig geile Aktionen drin, die man auch gar nicht alle aufzählen konnte oder sowas, ne? Also verschiedene Konter, Doppelsubmissions, die angesetzt waren oder sowas. Also wo dann irgendwie so ein doppelter Gargano-Escape und hin und her und Konter in Konter und sowas. Also auf jeden Fall gucken. Das macht sehr viel Spaß und da sind viele coole Aktionen drin, ne?
Ja, also, ich glaube, wir waren jetzt auch natürlich sehr fokussiert hier auf die ganze Karrion Kross-Geschichte, aber das Match an sich ist wirklich gut. Und
deswegen, also, das möchte ich nochmal klarstellen, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, genau das. Ja, weniger Spaß hat hier gerade dem William Regal seinen Job gemacht über den gesamten Abend und er ist dann ja nochmal außerhalb, ist auf dem Weg raus aus der Halle und wird dann von Mackenzie Mitchell hier angesprochen und dann sagt er so ganz betrübt irgendwie, er ist jetzt seit 7 Jahren GM von NXT und er hat noch nie so viel Chaos gesehen und vielleicht ist es Zeit für einen Wechsel. Und das ist natürlich dann der Rücktritt von William Regal hier aus dieser Position heraus. Und das Spannende ist dabei, Kai, es gibt Gerüchte darüber, dass Samoa Joe wieder gesigned werden soll, ist irgendwie und in einer Non-Wrestler-Rolle. Glaubst du, wir bekommen Samoa Joe als NXT-GM? Er hat ja eine entsprechende Geschichte mit NXT. Möglich, ja, nein, vielleicht.
Erstmal hat es mir ein bisschen das Herz gebrochen, ne? Weil du auch so diese tränenerfüllten Augen von Regal gesehen hast und du bist so, Mann, Regal, ey, du warst einfach immer ein geiler Typ, ne? So, allein wenn du Wargames ankündigst, ich finde das Match zwar komplett scheiße, aber wenn du es sagst, nehme ich in den Arm. Also so, ich finde das einfach ein super, super toller Typ, ne? Also, und das finde ich irgendwie krass, dass Regal so. Der hat da so ein Standing, wo alle sagen, der ist unhatebar. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Den mag ich super gerne und auch gerade diese GM-Rolle bei NXT. Wir haben super viele schreckliche GMs gesehen, die so überpräsent sind oder sowas. Und beim Regal war es immer passend. Es war immer genau so, wie es sein muss. Immer perfekt und dann auch diese Intensität dabei. Also überragend. Wirklich einfach nur überragend. Und kommen wir zum Gerücht. Ja, Samoa Joe, also ich fänd's schon geil, weil ich auch glaube, dass Samoa Joe auch diese Ruhe mitbringt, aber auch diese Aggressivität natürlich. So, also weil mit einem Joe willst du dich auch nicht anlegen. Ich fänd's nicht verkehrt, ist natürlich auch die Frage, weil es hieß ja immer, ja, Joe will ja unbedingt wresteln oder sowas, ne? Keine Ahnung, vielleicht wird er auch da nochmal dann in den Ring steigen als GM, weiß ich noch nicht, was ich davon halten sollte, falls es so wäre, natürlich alles Hirngespinste. Aber prinzipiell würde ich mich sehr freuen, Joe in der Rolle zu sehen, weil wir haben es gesehen, egal ob am Mic, also in der Hand oder auch am Kommentatorenpult, der Mann kann reden. Und der bringt auch eine gewisse Ausstrahlung und Charisma mit. Und das ist gerade, wenn du in so große Fußstapfen trittst, sehr wichtig, finde ich. Also fände ich die Entscheidung eigentlich gut.
Also erstmal, ich hoffe, das war nicht wirklich eine von diesen Entlassungen, wo es dann heißt, so, du kriegst eigentlich so viel Festgehalt und dann holen wir dich eben zurück für weniger Geld. Das hoffe ich eben nicht, aber das riecht alles gerade sehr stark danach, wenn man ihn da wieder zu NXT bringen sollte. Gerücht ist, oder beziehungsweise die Meldung ist ja von Dave Meltzer auch nochmal bestätigt worden, dass das angeblich so kommen soll und dass das jetzt dann bei der aktuellen Ausgabe von NXT Takeover, von NXT dann so angekündigt wird. Ich könnte ihn mir auch ganz gut in der Rolle vorstellen, natürlich. Ne? Also, wie du schon richtig gesagt hast, der kann gut reden, der bringt dieses notwendige Badass-Sein irgendwo mit, um auch respekteinflößend zu sein. Notfalls kann er selbst Hand anlegen und er ist jemand, der sich mit Chaos auskennt. Und das könnte eine spannende Entwicklung für NXT sein, glaube ich, mit der man nochmal einen neuen Fokus irgendwie auf die Brand legen könnte und da nochmal eine andere Herangehensweise irgendwie an den Tag legen könnte. Fände ich spannend. Würde ich Samoa Joe lieber im Ring sehen? Ja. Aber wir wissen nicht genau, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Das ist ja auch so eine Geschichte, wie das da nach den vielen Verletzungen irgendwie bei ihm aussieht. Wissen wir nicht. Insofern, wenn er da eine Rolle, eine Onscreen-Rolle als Autoritätsperson bekommt, warum nicht? Sage ich mal. Und letztlich ist es seine eigene Entscheidung. Ich könnte gut damit leben, wenn wir ihn hier eben bekommen. Und wer weiß, vielleicht sind da dann eben auch noch die Türen offen, dass er dann irgendwann auch mal wieder zurück in den Ring geht. Ansonsten, wie wahrscheinlich hältst du das, dass das kommen wird?
Was genau, dass er jetzt GM wird oder dass er in den Ring steigt?
Dass er GM wird und dass er im Ring steigt.
Dass er GM wird, natürlich so stand jetzt Dirtsheet-mäßig 98%. Also, weil das ist ja immer, also, weißt du, wenn sich so alle einig sind, dann ist es immer sehr eindeutig oder sowas, aber letztendlich schreiben sie auch alle nur voneinander ab. Also, sind wir mal ehrlich, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber stand jetzt, von dem, was man gelesen hat, würde man sagen, yo, es wird anscheinend Joe sein, weil es ja auch hieß, der war da im Performance Center und hin und her und der wird ja nicht nur sein, um dann nochmal kurz irgendwie aufs Klo zu gehen, meiner Meinung nach. Dass er nochmal, also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass damit nochmal die Tür offen gehalten wird, weil so wie es ja auch klang, will er ja auch nochmal in den Ring steigen, ne? Nur, ob man dann jetzt diesen Weg über den GM gehen muss, weiß ich nicht, weil ich finde, wenn du jetzt in diese Fußstapfen von Regal trittst, solltest du auch wirklich diesen GM-Job komplett machen wollen und nicht mit dem Hintergedanken, dann warte ich so lange, bis ich endlich wieder catchen darf.
Mhm.
Weil das, also, weil ich bin halt kein Fan von diesen, ja, wir haben alle 3 Monate einen neuen GM, so diese tolle Raw- und Smackdown-Zeit, ne?
Jede Woche am besten.
Ja, Gessi, hier nochmal Bob Barker oder sowas.
Ja, also, jetzt, wir haben ja auch keine anderen Informationen als die Dirt Sheets irgendwo. Und deswegen kann ich mir da auch irgendwo vorstellen, dass das dann passieren wird. Die Meinungen sind ja da einhellig. Und die Entwicklung jetzt hier riecht ja auch stark danach, dass man da jemand Bekanntes reinbringt. Du kannst jetzt da nicht jemand Unbekanntes reinbringen, sondern im Idealfall hast du jemanden, der eine Geschichte mit NXT hat und der eben auch die entsprechende Autoritätsperson darstellen könnte. Samoa Joe fällt da eindeutig rein.
Es war ja auch mal kurz Daniel Bryan gerüchtet, ne? Also vor dem ganzen Samoa Joe-Ding.
Ja, aber ich glaube, dafür ist Daniel Bryan viel zu erpicht, drauf zu wrestlen.
Jo.
Also da könnte ich mir tatsächlich eher jemanden vorstellen, der vielleicht noch schon da ist, vielleicht ein Shawn Michaels, der hat Erfahrung in solchen Jobs oder so, aber zugleich, ne, warum? Und ich glaube, Samoa Joe würde da ganz gut reinpassen, eben auch mit der Geschichte, die er bei NXT hat. Und warten wir es ab. Also wir werden es jetzt quasi, wenn der Podcast hier am Dienstag erscheint, wir werden es dann ja schon am Morgen auf jeden Fall dann bei den entsprechenden Seiten lesen können, ehe dann wir uns das dann auch anschauen können. Also ich gehe davon aus, dass wir dann jetzt schon in dieser Woche da Klarheit drüber bekommen werden. Und dann kommen wir hier mal zum Abschluss, Kai. Also wie hast du NXT Takeover in Your House, zweite Edition hier gesehen?
Irgendwie durchwachsen. Also das war alles auf jeden Fall irgendwie solide und auch über weite Strecken gut, aber nicht so dieses mega Standout-Match. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also ich hatte, wie gesagt, dann auch extrem viel Spaß mit dem Main Event, auch wenn es so ein bisschen anders klang durch dieses ganze Karrion Kross-Kritik. aber also das hatte ganz viele tolle Rückgriffe und sowas, gerade auch diese NXT-Zeit, die ich dann auch irgendwie nochmal mehr mitverfolgt habe, als wenn jetzt irgendwie das Greatest Wrestling-Match zwischen Edge und Randy Orton alle tollen Matches der letzten 20 Jahre aufgreift. Da stecke ich natürlich in der Geschichte von Cole und O'Reilly und Cole und Gargano und hin und her natürlich ein bisschen mehr drin. Das mochte ich schon. Trotzdem hatte es vielleicht nur durch zwei Matches wirklich Takeover-Feeling, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht noch durch einen Opener. So, aber auch der war jetzt nicht so mega krass Takeover-mäßig. Hatte ich Spaß? Ja, natürlich. War ich teilweise auch gelangweilt? Ja, auch. Also muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich würde dem Ding trotzdem, also so eine solide 5 würde ich dem schon geben.
Ja, also ich würde dem ein bisschen weniger geben. Ich glaube, ich würde dem hier, ich fand, das war ein schlechtes, also ein schwaches Takeover.
Also, ja, es war auch ein schwaches Takeover, aber also auch ein schwaches Takeover ist immer noch ein verhältnismäßig guter WWE-Event.
Es war ein solider Wrestling-Event, so viel muss man sagen. Aber es war eben auch wenig dabei, was irgendwie jetzt wirklich richtig stark gewesen ist. Klar, der Main-Event war gut. Der Main-Event war gut. Mir hat bei ganz vielen Matches hier einfach so die Tiefe gefehlt. Das war so ein bisschen was mich gestört hat. Ich fand, das war super. Hatte so ein bisschen, ja, oberflächlich. Und es fehlte mir die Tiefe in den Charakteren, in der Darstellung. Das ist auch so ein Ding. Klar, der Opener war spaßig und so. Aber da hätte man auch viel, viel mehr draus machen können. Das hätte viel emotionalere Geschichte sein können. Das Match zwischen Xia Li und Mercedes Martinez. Ja, okay. Aber dann, das Ende kam super plötzlich. Und das, was danach kam, war auch eher so, Raquel Gonzalez
gegen Ember Moon. Ich glaube, ich gehe sogar auf eine 4,5 runter. Muss ich, also.
So oft, also, ja. Also da war vieles dabei, was in Ordnung gewesen ist, aber es war wenig dabei, was mich wirklich emotional mitgenommen hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und das haben NXT-Events in der Vergangenheit deutlich besser getan. Und deswegen bin ich hier bei einer 4. Mal ganz gnadenlos irgendwie. Es war unterhaltsam, es war solide, aber solide ist für mich auch eine 4. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das finde ich durchaus in Ordnung, was hier für so ein Takeover ist. Es war ein schwächeres Takeover, was wir hier gehabt haben. Aber trotzdem waren da sehenswerte Sachen dabei. Du hast gesagt, der Main Event, den kann man sich gut anschauen. Das Leitermatch war letztlich auch so ein Ding, was dann für mich so einen Peak nach oben gegeben hat irgendwo. Das waren so die Highlights für mich. Opener war in Ordnung. Aber so richtig Takeover war das nicht, trotz der schönen In-Your-House-Rückbezüge und so. Naja, möchtest du noch was sagen?
Aber war ja auch das letzte In-Your-House nicht, ne? Das war ja auch nicht so dolle.
Ja, das scheint so ein bisschen, vielleicht, sind wir ehrlich, In-Your-House war auch nie so dolle. Also, grundsätzlich. Also, naja, da gibt's auch sehr wenige gute Ausgaben von. Also, Canadian Stampede vielleicht, aber ansonsten wird's da schon ein bisschen eng, wenn man sich da zurückerinnert. Naja, möchtest du noch abschließend irgendwas hier kundtun, Kai?
Ich find's immer noch schade mit Regal. Das ist ein guter Typ. Und ich habe auch einfach nur meine Notizen geschrieben, uns Regal.
Oh Gott. Ja, bin mal gespannt, was die Gründe sein werden für den Rücktritt. Also ob es das irgendwie private Gründe hat, gesundheitliche Gründe. Auch da ist ja William Regal teils ein bisschen angeschlagen. Oder einfach, dass er da aus dem TV-Produkt gerne raus möchte irgendwie. Es kann ja auch alles möglich sein. Also mal sehen, ob sich das noch irgendwann in den kommenden Tagen aufklärt. Aber ich glaube, dann können wir hier an der Stelle den Deckel auf diesen Podcast drauf machen. Und ich sag wie immer an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.